Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind. Der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs ist zu Ende gegangen. Ein bestimmendes Thema dabei war das Gezerre um ein Ende neuer Autos mit Verbrennermotor in der EU. Deutschland hatte hier blockiert, was zu sehr viel Unverständnis und Ärger führte. Nun bahnt sich so etwas wie eine Einigung an. Außerdem schauen wir auf die Gemütslage in der Ampelkoalition. Gerade die Grünen und die FDP haben sich besonders verhakt in puncto Verkehrspolitik, Klimaschutz oder Prioritäten beim neuen Haushalt. Die SPD, die Kanzlerpartei, ist dazu erstaunlich leise. Jetzt am Sonntag soll es der Koalitionsausschuss richten. Wir schauen voraus. Und vor den bundesweiten Warnstreiks am kommenden Montag gibt es scharfe Kritik von den Arbeitgebern, etwa von Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände.
Mit dem Lahmlegen eines ganzen Landes nicht nur die Arbeitgeber, sondern das ganze Land in Geiselhaft nehmen. Das entspricht nicht dem Geist einer fairen Sozialpartnerschaft und ist auch völlig unangemessen und unverhältnismäßig.
Die Gewerkschaften, die halten an ihren Forderungen fest. Wir berichten und wir wollen wissen, wie sehr der Streik die Bürgerinnen und Bürger ab Montag betrifft. Und im Hintergrund hören Sie heute ein Feature zur Frage: Der Europäische Betriebsrat auf dem Weg zu echter Mitbestimmung, zu hören ab 18.40 Uhr, also gleich nach unserer Sendung. Wenn sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Gipfel wie gestern und heute treffen, dann gibt es da eher viele verschiedene Themen zu besprechen. Unterstützung für die Ukraine, gemeinsame Haltung gegenüber Russland, EU-Wirtschaft und Finanzen und. Aber jetzt hat der Streit um das von der EU eigentlich schon beschlossene Aus für Verbrennermotoren in Neuwagen ab 2035 vieles überschattet. Deutschland, vor allem in Form von Verkehrsminister Wissing, FDP, blockierte dieses Verbrennerverbot. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen. Einzelheiten von Caroline Born.
Olaf Scholz beginnt den Tag in Brüssel gemeinsam mit dem französischen Präsidenten.
Zunächst mal haben wir heute Morgen in der Tat sehr fröhlich und freundlich miteinander gefrühstückt.
Fraglich ist, wie fröhlich das deutsch-französische Treffen tatsächlich war angesichts zweier Konflikte. Erstens, Emmanuel Macron will Kernkraft als klimafreundlich einstufen, damit Atomkraft gefördert werden kann, was in Deutschland auf wenig Begeisterung stößt. Umgekehrt sorgt zweitens das deutsche Zurückrudern beim Verbrenner aus in Frankreich für Kopfschütteln. Ob beim Streit um die Zukunft des Verbrennungsmotors eine Lösung zu erwarten sei, wird Olaf Scholz in der Pressekonferenz gefragt.
Ich weiß, dass Journalismus auch ein Unterhaltungsbusiness ist und dass Sie deshalb natürlich es ganz doof finden, dass wir uns einfach einigen, aber das wird schon passieren und zwar ziemlich zügig.
Ungefähr zur selben Zeit tritt Verkehrsminister Volker Wissing in Mainz vor die Kameras. Im Vorfeld hat der FDP-Politiker zur Deutschen Presseagentur gesagt, inhaltliche wie rechtliche Fragen seien nun beantwortet. Und auf Twitter hat er geschrieben, er habe der EU-Kommission einen Vorschlag präsentiert, der sei das Aus für das Verbrenner aus. Ist also eine Lösung in Sicht?
Jetzt müssen letzte juristische Fragen noch geklärt werden, was die technische Umsetzung dieses Vorschlags angeht.
Das Verkehrsministerium hat am gestrigen Donnerstag erneut ein Schreiben nach Brüssel geschickt. Darin steht, Wissing will dem Verbrenner aus zustimmen, also dass ab 2035 nur noch Autos und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Bedingung: Die Kommission soll eine Erklärung abgeben, dass auch nach 2035 noch Verbrenner zugelassen werden, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden. Denn, so Wissing:
Bisher fehlt das Element der Technologieoffenheit oder Technologieneutralität. Das muss noch hinein. Wenn wir wissen und auch verlässlich uns darauf verständigen, dass die EU-Kommission diesen Weg geht und in ganz konkreten Schritten auch umsetzt, dann halte ich das für einen wirklichen Mehrwert für Europa und bin dann auch zufrieden.
Dafür könnte die Kommission einen sogenannten Delegierten Rechtsakt erlassen. Dem müssten Parlament und EU-Mitgliedstaaten nicht zustimmen, sie können jedoch widersprechen. Ausgang bisher ungewiss. Umstritten ist allerdings, ob ein solcher Rechtsakt rechtlich wasserdicht wäre. Der grüne EU-Abgeordnete Michael Bloss erklärt im Deutschlandfunk seine Zweifel.
Ich frage mich, wie das gehen soll. Bisher habe ich keinen Weg gesehen und die ganze Situation hat ja auch so lange gedauert, weil man sich in Brüssel gefragt hat, wie das eigentlich jetzt funktionieren soll, ohne dieses Gesetz nochmal aufzumachen.
Klar ist, das Parlament will den bereits verhandelten Text nicht mehr ändern.
This is ultimately about trust between co-legislators and the credibility of the legislative process.
Das sei am Ende auch eine Sache von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, so EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Dass Deutschland nach monatelangem Ringen um das Verbrenneraus auf den letzten Metern seine Zustimmung verweigert, in Brüssel hat das viel Vertrauen verspielt, möglicherweise ohne in der Sache wirklich weitergekommen zu sein. Wissings Vorschlag sei genauso unverbindlich wie der ursprüngliche Erwägungsgrund, sagt einer, der erbittert gegen das Verbrenner ausgekämpft hat, also eigentlich dasselbe Ziel verfolgt, der CDU-Abgeordnete Jens Gieseke. Mit dem Verkehrsminister geht er hart ins Gericht. Wissing habe Chaos gestiftet und sei keinen Zentimeter weitergekommen. Zumindest etwas hat Wissing erreicht. Auf dem EU-Gipfel, der am heutigen Freitag zu Ende geht, hat der Streit um die Zukunft des Verbrenners die eigentlichen Themen in den Schatten gestellt. Obwohl der Verbrenner gar nicht offiziell auf der Tagesordnung stand und der Streit noch nicht gelöst ist.
Aus Brüssel waren das Informationen von Caroline Born. Und der Streit um das Verbrenneraus, selbst wenn er jetzt wohl bald vielleicht beigelegt wird, er wird auch von den Ampelparteien noch einmal am Sonntag aufgegriffen werden, wenn man sich zum Koalitionsausschuss trifft. Eine Therapiesitzung könnte das werden, so sagen es schon Beobachter. Denn die Gräben zwischen den Grünen und der FDP, die sind tief. Die SPD, die hält sich raus und ist ziemlich leise. Ja, und die Herausforderungen, vor denen die selbsternannte Fortschrittskoalition steht, die werden nicht weniger. Frank Kabelan zum Streitstand kurz vor dem Koalitionsausschuss.
Noch wollen die Liberalen nicht bestätigen, dass der Koalitionskrach über das Verbrenner aus beigelegt ist. Die FDP drängt weiter auf verbindliche Zusagen aus Brüssel. Das macht Generalsekretär Bijan Giasarai am Morgen im ZDF bereits deutlich.
Dieser Streit ist erst vom Tisch, wenn die Europäische Kommission eine ganz klare rechtliche Vorgabe auf den Tisch legt, dass nach 2035 Verbrenner mit E-Fuels, mit sogenannten synthetischen Kraftstoffen möglich sind.
Vizekanzler Robert Habeck mag das nicht mehr hören. Der grüne Wirtschaftsminister ist in Dänemark, mischt sich von dort aus in die Debatte ein. Er habe das sehr wohl so verstanden, dass es eine Einigung gibt. Das wäre auch sehr hilfreich für den Koalitionsausschuss am Sonntag, meint Habeck. Der Grüne hatte in dieser Woche überraschend deutlich in Frage gestellt, ob die Ampel ihrem eigenen Anspruch, eine Fortschrittskoalition zu sein, überhaupt noch gerecht werde.
Eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ihr größtes Pfund verloren.
Solche Äußerungen müssen dem Regierungschef sehr wehtun. Olaf Scholz versucht daher in Brüssel nicht nur, die Kontroverse über den Verbrennungsmotor als fast gelöst darzustellen, er tritt dort auch dem Eindruck entgegen, seine Koalition bringe außer Streit nichts mehr zustande.
Wenn man sich nichts vornimmt, hat man nichts zu diskutieren. Da wir sehr ehrgeizig sind und uns viel vorgenommen haben, werden wir jetzt am Sonntag diskutieren, aber auch noch viele, viele Male.
Und wenn der Kanzler dann auf einer Pressekonferenz beginnt, in sich hineinzugrinsen, dann ahnen viele Medienvertreter schon, dass der Sozialdemokrat ausholt, um mit Ironie und einer Prise Sarkasmus zu erklären, dass seine Regierung doch eigentlich viel besser funktioniert, als es in der öffentlichen Wahrnehmung den Eindruck macht.
Es ist natürlich so, dass es jetzt in einer bestimmten Konzeption von Politik möglich wäre, zu sagen, alle sagen nichts, worüber sie gerade reden und kommen nur mit fertigen Ergebnissen. Aber da wir ein freies Land sind mit einer freien Presse, die begeistert dafür sorgt, dass man alles genau betrachten und ausleuchten kann, wird es auch schon so sein, dass sie ab und zu mitkriegen, wir sind wirklich bei der Arbeit.
Mit anderen Worten, Scholz ist nicht begeistert darüber, dass so viel übereinander hergezogen wird. Nur kann er es gerade nicht ändern. Robert Habeck hatte der FDP indirekt unterstellt, Informationen über seine Pläne zum Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen frühzeitig an die Bild-Zeitung weitergegeben zu haben. FDP-Vize Wolfgang Kubicki wiederum verglich den grünen Vizekanzler sogar mit dem russischen Präsidenten.
Putin und Habeck haben eine nicht Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist.
Ein Satz, für den er sich inzwischen entschuldigt hat, der aber auch illustriert, wie vergiftet das Klima in der Koalition inzwischen offenbar ist.
der Appell, zur Sacharbeit zurückzukehren und das Gemeinsame zu suchen, den Kompromiss zu finden, das ist schon richtig.
Unterstreicht SPD-Chefin Saskia Esken am Morgen im Deutschlandfunk. Grünen-Chef Omid Nuripur gelobt nun Besserung für den kommenden Sonntag.
Das war immer vorher so, dass wir uns eingeschlossen haben, im Koalitionsausschuss beispielsweise 22, 23 Stunden und haben am Ende dann geliefert. Jetzt werden wir wieder hinkriegen.
Der Streit um den Verbrennungsmotor, die Kontroverse über Gas- und Ölheizungen, der beschleunigte Bau neuer Autobahnen, die Haushaltsfragen, die Kindergrundsicherung. Es gibt einiges zu klären, um im Sinne des Kanzlers zu zeigen, wir sind wirklich bei der Arbeit.
Frank Capellan berichtete. Wenn es um die groß angelegte bundesweite Warnstreikwelle am kommenden Montag geht, dann sagen die einen, vor allem Arbeitgeber, das ist eine völlig unverhältnismäßige Eskalation. Die anderen, Gewerkschaften und Arbeitnehmer, sagen dagegen, der Streik ist ein legitimes Mittel, um Druck im Tarifkonflikt zu machen, um Ergebnisse zu erreichen. Fest steht, es wird massive Behinderungen am Montag geben, wenn Flughäfen bestreikt werden und S-Bahnen und Züge nicht mehr fahren. Sebastian Engelbrecht.
Einen Notfahrplan im Fernverkehr wird es nicht geben, denn es streiken 230.000 Mitarbeiter, wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bekannt gegeben hat. Also nicht nur Lokführer, sondern Angestellte in allen Bereichen des Unternehmens. Wie hoch der Schaden ist, der durch den Streik für die Deutsche Bahn entsteht, ist noch nicht abzusehen. Bahnsprecher Achim Staus stellt sich im Berliner Hauptbahnhof den Fragen der Presse.
Ich möchte das gar nicht finanziell jetzt beziffern. Ich denke da vor allem an die 6 Millionen Fahrgäste, die wir in unseren Bussen und Bahnen jeden Tag haben. Viele davon können nicht einfach wechseln ins Homeoffice, sondern müssen zur Arbeit und das wird massiv behindert.
Deutliche Kritik an den Streikplänen kommt auch von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Großstreiks wie der geplante von EVG und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die ein Land lahmlegen sollten, seien keine Warnstreiks, erklärt Kampeter gegenüber der deutschen Presseagentur. Die Gewerkschaften handelten unverhältnismäßig und gefährdeten die Akzeptanz für das Streikrecht, so Kampeter. EVG und Verdi wollen am Montag nicht nur Bahnen und Busse, sondern auch die Flughäfen und Wasserstraßen bestreiken. Für überzogen hält auch Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, das Vorgehen der beiden Gewerkschaften.
Das, was wir hier jetzt erleben, geht ja weit über Warnstreiks hinaus. Diese andauernde Kette von Streiks an ständig neuen Stellen unserer Flughäfen trifft immer den gesamten Flugbetrieb. Und das dann auch da, wo gar keine Tarifverhandlungen geführt werden und wo eigentlich Friedenspflicht besteht.
Für die Deutsche Bahn macht Sprecher Staus auf eine Kulanzregelung seines Unternehmens aufmerksam, um die Streikschäden für die Reisenden zu verringern.
Wir haben ja auch bewusst die Flexibilität der Fahrkarten für eine ganze Woche nach dem Streik ausgedehnt, bis einschließlich Dienstag, 4. April, damit sich die Reisenden auch ein bisschen verteilen. Also diejenigen, die so flexibel sein können, nicht vielleicht alle gleich am Dienstag fahren, sondern verteilt auch die ganze Woche.
Kein Verständnis kann die Bahn dafür aufbringen, dass die Eisenbahngewerkschaft EVG angesichts der zugespitzten Lage erst in 5 Wochen wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren will.
Wir sitzen praktisch am Verhandlungstisch. Es fehlt die Gewerkschaft. Wir haben kein Verständnis dafür, dass man sich so viel Zeit lässt, jetzt diesen Megastreik vom Zaune bricht und dann aber erst in 5 Wochen wieder verhandeln will. Das passt nicht zusammen.
Das Angebot der Deutschen Bahn aus der vergangenen Woche, 5% mehr Lohn bei 27 Monaten Laufzeit des Tarifvertrags, hält EVG-Chef Martin Burkhardt für nicht verhandelbar. Burkhardt sagt im Deutschlandfunk:
Wir erwarten in der nächsten Woche ein verhandlungsfähiges Angebot. Und dann werden wir, wie geplant, am 24. und 25. April dann verhandeln.
Anders als bei der EVG findet der Streik von 120.000 Mitgliedern der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi während laufender Verhandlungen statt. Verdi hat sich mit den Arbeitgebern für Montag bis Mittwoch in Potsdam zur nächsten Tarifverhandlungsrunde verabredet.
Sebastian Engelbrecht berichtete, und angesichts der großen Streikwelle hat die Bundesregierung die beteiligten Tarifparteien zu einer baldigen Verhandlungslösung aufgerufen. Seit Jahren möchte die EU ihr Asylsystem reformieren und vor allem ankommende Flüchtlinge gerechter auf die verschiedenen EU-Länder aufteilen. Seit Jahren steckt diese Reform fest. Das möchte Bundesinnenministerin Faeser ändern und hat sich dazu heute mit ihren Amtskollegen aus 5 weiteren europäischen Ländern getroffen. Jana Adu berichtet und beginnt mit einem Appell der Bundesinnenministerin.
Unser Maßstab bei den Verhandlungen ist eine gute Balance aus Solidarität und Verantwortung. Das bedeutet einerseits, dass besonders unter Druck stehende Mitgliedstaaten mit einer dauerhaften Solidarität rechnen können sollen. Dies umfasst auch einen Solidaritätsmechanismus, der unter anderem Regelungen zur Verteilung von schutzsuchenden Personen enthalten soll.
Wie Geflüchtete innerhalb der Länder verteilt werden können, darüber wird seit Jahren gestritten. Die Reform könne nur gelingen, wenn alle Kompromisse eingingen, so Faeser. Bei dem heutigen Treffen in Berlin beriet Faeser zusammen mit den Innenministerinnen und Innenministern aus Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Schweden, das aktuell die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Der Druck zur Einigung ist derzeit groß. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland und auch in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten hat sich im vergangenen Jahr stark erhöht. Hinzu kommen die vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Mit am Tisch von Faesers Runde sitzen mit Schweden, Italien und Frankreich dabei 3 Länder, die Maßnahmen gegen illegale Migration verschärfen wollen oder es bereits tun. So will Schweden die Zuwanderung von Flüchtlingen um 80% senken. Als Zielstaat vieler Asylbewerber ist auch Deutschland interessiert daran, dass die sogenannte Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union zurückgeht. Innenministerin Faeser mahnte vor einem Scheitern des gemeinsamen EU-Asylsystems.
Wenn das GEAS nicht kommt und damit eine verlässliche Registrierung und Erfassung an den Außengrenzen, dann ist der Schengen-Raum mit offenen Binnengrenzen in großer Gefahr.
Das System zielt auf die Angleichung der Asylsysteme der EU-Mitgliedstaaten, damit es Mindeststandards für Asylverfahren und die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden gibt. Außerdem ermöglicht es, neben dem Abgleich von Fingerabdrücken, auch die Bestimmung des Landes, welches für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist. Der schwedische Innenminister Morgan Johansson pflichtete Faesers Warnung vor dem Scheitern des Asylsystems bei.
There is a risk, and nobody wants that to happen, but there is a risk that the internal borders will then again be something that is on the table in Europe.
Johansson betonte, dass ein Scheitern des Systems die Debatte um Grenzen innerhalb der EU wieder auf den Tisch bringen könnte. Neben den Innenministern muss Faeser gleichzeitig auch mit Kollegen aus der Ampelregierung über neue Regelungen der Asylpolitik diskutieren. FDP-Innenexperte Stefan Thome forderte in der Welt, Faeser müsste bei dem Treffen für konkrete Ergebnisse sorgen. Aktuell gäbe es eine sehr unterschiedliche Verteilung, vor allem bei Ukraine-Flüchtlingen. Das könne nicht so bleiben. Und auch die Opposition macht Druck. Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagte gegenüber T-Online, Deutschland solle wie andere EU-Länder irreguläre Migration steuern und begrenzen und den migrationspolitischen Sonderweg verlassen. Ob die geplanten Vorhaben tatsächlich zu einer strengeren Asylpolitik führen können, bleibt unklar. So ist derweil der Solidaritätsmechanismus weiter umstritten. Dennoch hofft Faeser, dass sich die Mitgliedstaaten vor dem Ende der Legislaturperiode im Sommer einig werden.
Jana Adu berichtete. Kommenden Mittwoch fliegen Charles und Camilla nach Deutschland. Vorher aber wollte das britische Königspaar Station in Frankreich machen. Daraus wird jetzt nichts. Der Besuch ist verschoben. Zu sehr ist Frankreich mit der umstrittenen Rentenreform beschäftigt. Seit Wochen zieht es Arbeitnehmer und Gewerkschaften auf die Straße. Stefanie Markert.
Ihr hattet Elisabeth II., wir plagen uns mit Elisabeth der 49.3. herum. Das Demoplakat erinnert an den Artikel, mit dem Regierungschefin Elisabeth Born gerade die Rentenreform ohne Votum durchs Parlament drückte. Gestern Abend war deshalb für nächsten Dienstag ein neuer landesweiter Protesttag angekündigt worden. Der dient dem Élysée nun als Begründung, um den königlichen Besuch zu verschieben. Präsident Macron äußerte sich in Brüssel dazu. Ich denke, wir wären nicht ernsthaft, wenn wir seiner Majestät, dem König und seiner Gemahlin einen Besuch inmitten von Demonstrationen geboten hätten. Weil wir viel Freundschaft, Respekt und Wertschätzung für Sie und das britische Volk empfinden, habe ich heute Morgen die Initiative ergriffen, ihn anzurufen und ihm gesagt, wie die Lage ist mit dem neuen Protesttag. Wenn sich die Lage beruhigt hat, wir haben Anfang des Sommers vorgeschlagen, können wir einen neuen Staatsbesuch planen.
Calais une nouvelle visite d'État.
Gewerkschafter hatten vorher wissen lassen, man habe den königlichen Besuch, Zitat, im Visier. Eisenbahngewerkschafter Fabien Villedieu.
Je trouve la symbolique très sympa.
Eine sehr sympathische Symbolik. Wir haben zwei Könige, einen in England, einen in Frankreich. Empfangen wir sie nach französischer Tradition.
La tradition française.
Schon General de Gaulle hat sich amüsiert, dass sie sowas wie unsere Ersatzmonarchie sind, seit wir unseren König Ludwig XVI. Geköpft haben. Sagt der französische Journalist, Geschichts- und Adelsexperte Stéphane Bern. Ich habe alle Besuche von Königin Elisabeth II. In Frankreich verfolgt. Immer waren große Menschenmengen auf der Straße. Die Franzosen schwören auf die Republik, begeistern sich aber für die britische Monarchie, die ihnen heilig ist. Vielleicht ein alter Komplex, weil wir unseren König einen Kopf kürzer gemacht haben. Vielleicht ist's auch Nostalgie. So ein Bad in der Menge? Derzeit unmöglich. Frankreich wollte dem Öko-König am Dienstag ein Bio-Weingut bei Bordeaux zeigen. Die Region am Atlantik war im Mittelalter 300 Jahre britisch. Obwohl der Bürgermeister von Bordeaux Empfangsbereitschaft meldete, frohlockten die Streikenden. Kein TGV werde Charles in die Stadt in Südwestfrankreich bringen und die Straßenbahn, die er besteigen wollte, werde auch nicht rollen. Ein bisschen neidisch schauen manche jetzt auf Deutschland, denn dahin kommen die Royals am Mittwoch. Ein Moderator im Nachrichtensender BFM TV.
Il y aura peut-être une dans Bild en disant willkommen.
Da wird wohl auf der Titelseite der Bild-Zeitung stehen: Willkommen. Wir freuen uns über den Besuch. Aber in Frankreich verhindern wir wenigstens eine weltweite Polemik und schreckliche Bilder von einer chaotischen Visite der Royals in Paris und Bordeaux.
De toute façon chaotique à Paris et à Bordeaux.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht heute das Land Georgien. Das Land möchte Beitrittskandidat zur EU werden. Und erst letztes Jahr, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, hat Georgien den Beitritt zur EU beantragt. Mein Kollege Stefan Detjen begleitet die Bundesaußenministerin, die sich heute ganz in die Nähe der georgischen Gebiete aufgemacht hat, die von russischen Streitkräften besetzt sind.
Am Mittag steht Annalena Baerbock auf einer kleinen Anhöhe in den Ausläufern des Kaukasusgebirges den Soldaten Wladimir Putins in Sichtweite gegenüber. Die Außenministerin ist 1,5 Stunden in den Nordwesten von Tiflis gefahren. Hier endet die Hoheit Georgiens über sein eigenes Staatsgebiet. Ein paar hundert Meter entfernt, auf der anderen Seite eines kleinen Flusslaufes, sind Kasernengebäude mit Antennen auf den Dächern zu erkennen. Seit 2008 haben russische Truppen die georgischen Provinzen Südossetien und Abchasien besetzt. Insgesamt etwa 20% des georgischen Staatsgebietes. Eine EU-Beobachtungsmission hält Kontakt zu beiden Seiten, hilft, wenn sich das Vieh eines Bauern mal auf das russisch kontrollierte Gebiet verirrt. An 10 Tagen im Monat gibt es auch für die Bewohner der Region einen kleinen Grenzverkehr von der einen zur anderen Seite.
Wir wissen genau um eure Lage.
Hat Annalena Baerbock schon am Vormittag nach ihrem Gespräch mit dem georgischen Außenminister Ilya Dachashvili beteuert.
Man muss sich ja auch immer wieder vergegenwärtigen, in welcher Situation Georgien ist. Mit entsprechend der Situation, dass russisches Militär hier im Land ist.
Baerbock betont die schwierige Lage des Landes immer wieder, auch wenn sie auf die ambivalent schillernde Politik der gegenwärtigen Regierung Georgiens angesprochen wird. Auf der einen Seite beteuert die von der Partei Georgischer Traum geführte Regierung, die Mitgliedschaft in EU und NATO anzustreben. Zugleich aber werfen Kritiker, unabhängige Journalisten und Beobachter der Regierung vor, vor allem den eigenen Machterhalt im Auge zu haben. Eine Studie des European Council on Foreign Relations spricht gar von kremlartigen Machtmethoden der georgischen Regierungspartei. Wir sind in gemeinsamen Werten verbunden, widerspricht Außenminister Dachashvili. Er habe seiner Besucherin aus Deutschland ausführlich erläutert, wie seine Regierung daran arbeite, die Erwartungen der EU an Rechtsstaatlichkeit, Freiräume für die Zivilgesellschaft und Korruptionsbekämpfung zu erfüllen. Der deutschen Außenministerin dankt Dachashvili für Unterstützung im Beitrittsprozess zur Europäischen Union. Im Juni letzten Jahres hatte Georgien den förmlichen Antrag zum EU-Beitritt gestellt. Die EU-Kommission schickte daraufhin ein 12 Punkte umfassendes Aufgabenprogramm nach Tiflis. Maßnahmen zur Sicherung einer unabhängigen Justiz, Entfaltungsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft und eine Deoligarchisierung, das Zurückdrängen des Einflusses von mächtigen Oligarchen wie dem Gründer der Regierungspartei Bezina Ivanischvili. Ende des Jahres sollen die Fortschritte evaluiert werden. Annalena Baerbock vermeidet bei ihrem Besuch ein eigenes Urteil. Hintergrund des milden Umgangs der Außenministerin mit der georgischen Regierung ist erkennbar der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Georgien hat den Angriff stets deutlich verurteilt, es jedoch vermieden, sich den westlichen Sanktionen anzuschließen. Gerade erst wurden sogar direkte Flugverbindungen von Tiflis nach Moskau eröffnet. Wer EU-Mitglied werden wolle, müsse indes auch zu gemeinsamen Handeln bereit sein, mahnt Baerbock vorsichtig und verspricht, wir wollen euch auf dem Weg in die EU begleiten.
Die Bundesaußenministerin zu Besuch in Georgien, Informationen von Stefan Detjen waren das. Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 im besonders betroffenen Ahrtal, sie wirft nach wie vor viele Fragen auf. Haben die Behörden und die politisch Verantwortlichen in der Krisensituation richtig gehandelt? Hätte eine Warnung nicht früher kommen müssen? Einige Politiker sind bereits wegen Fehler beim Handeln in der Krise zurückgetreten und immer noch tagt ein Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe. Dort musste sich heute die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum zweiten Mal Fragen stellen. Anke Petermann.
Am Abend des 14. Juli 2021 hatten sich die Nachrichten von hochdramatischen Hubschrauberrettungseinsätzen auf einem Campingplatz, einstürzenden Häusern, wegschwimmenden Autos und gefährdeten Menschenleben auf verschiedenen Ebenen der rheinland-pfälzischen Landesregierung herumgesprochen. Doch Ministerpräsidentin Malu Dreyer blieb vor dem Untersuchungsausschuss dabei. In der Flutnacht auf den 15.07.2021 habe sie keine Kenntnis vom Ausmaß des Extremhochwassers gehabt.
In der Nacht der Flut war ich in der Gewissheit, dass alle Behörden vor Ort ihre Arbeit aufgenommen haben und sie tun, wie sie es in der Vergangenheit eben auch getan haben. Ich hatte keinerlei Kenntnis dafür, dass zum Teil örtliche Behörden nicht funktioniert haben. Und auch nicht davon, dass die Flutkatastrophe ein solches Ausmaß hat.
Nur ist es akzeptabel, dass eine Regierungschefin mit Richtlinienkompetenz über eine Katastrophe in ihrem Bundesland nicht Bescheid weiß und sich nach 22 Uhr auch nicht mehr informiert?
Um 10 Uhr war dieser Hinweis, dass es zu einer äußerst schweren Hochwasserkatastrophe kommt, mir nicht präsent. Ich war in der Gewissheit, dass die zuständigen Ministerien im Kontakt miteinander stehen und darüber hinaus alles veranlasst worden ist, um auch mit einer sehr schweren Hochwasserkatastrophe zurechtzukommen.
Dazu Dirk Haber und Michael Frisch, Obleute von CDU und AfD im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Mainzer Landtags.
Sie hätte für Informationen sorgen müssen, die ihr Lagebild so verfeinern, dass sie die Katastrophe ganz klar erkennt und dann weitere Schritte einleitet, nämlich selbst an die Spitze sich zu stellen, als Kapitänin auf dem Schiff zu stehen und auch Verantwortung zu übernehmen.
Die Ministerpräsidentin hat sich in der Flutnacht nicht darum gekümmert, was ihre Minister tun. Sie hat nicht sichergestellt, dass sie kommunizieren, dass sie zusammenarbeiten. Und wir wissen, dass es ein wesentlicher Grund für die dramatischen Folgen gewesen ist. Sie hat keine Eigeninitiative ergriffen, hat sich einfach darauf verlassen, dass ihre Regierung funktioniert. Und das war in der Tat nicht der Fall. Und es wäre ihr Job als Ministerpräsidentin gewesen, genau das zu gewährleisten. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass sie das Gleiche tun sollte wie ihre beiden Minister. Sie sollte in Respekt vor den Opfern und vor den Menschen im Ahrtal die Konsequenzen ziehen und ihr Amt zur Verfügung stellen.
Malu Dreyer vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe, ein Beitrag von Anke Petermann. Und damit kommen wir zum Sport. Die Fußballwelt ist nämlich in Aufruhr. Bayern München feuert Trainer Julian Nagelsmann, lautet die Schlagzeile des Tages. Bernhard Krieger aus unserer Sportredaktion, erste Meldung kam ja schon in der Nacht, aber es gab ganz lange keine offizielle Bestätigung. Ist Nagelsmanns Aus beim Rekordmeister inzwischen sowas wie offiziell?
Ja, jetzt ist es offiziell. Kurz vor 18 Uhr kam die Mitteilung der Bayern und so endet die als Langzeitprojekt zumindest bis Sommer 26 geplante Ära Nagelsmann nach nur 631 Tagen. Ein bitterer Rückschlag für den Coach und eine teure Fehlinvestition für den Club. 20 Millionen Euro Ablöse hatten die Bayern ja für den damaligen Leipzig-Trainer gezahlt. Und er hat bis 2026 vertraglich auch noch weiter ein Anrecht auf ein Jahresgehalt von rund 10 Millionen Euro.
Ja, und ist das Aus für Trainer Nagelsmann eigentlich eine Überraschung?
Ja, Zweifel an Nagelsmann, die gab es schon. Aber jetzt kommt der Rauswurf in dem Moment überraschend. Die Bayern haben schließlich noch Titelchancen in allen drei Wettbewerben, in der Champions League, in der Meisterschaft und im DFB-Pokal, also auf das ersehnte Triple. Nur haben die Bayern-Bosse offensichtlich das Vertrauen in Nagelsmann verloren, dass er diese drei Chancen auch nutzen kann, weil das Team unter ihm einfach nicht konstant genug spielt. Und hinzu kam wohl auch der auch nicht ganz unberechtigte Eindruck, dass Nagelsmann nicht den richtigen Zugang zu einigen Spielern fand, Stars nicht weiterentwickeln konnte und damit an Rückendeckung verlor. Nagelsmanns Freistellung ist deshalb nachvollziehbar, in der Art und Weise aber stillos und eines FC Bayern München unwürdig.
Und wie sieht's aus? Steht der Nachfolger schon fest?
Der steht fest. Thomas Tuchel soll schon am Montag das Training bei den Bayern leiten und den Club dann auf das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Dortmund am Wochenende vorbereiten. Tuchel ist ein absoluter Top-Trainer, einer der begehrtesten der Welt. Schon 2018 wollten ihn die Bayern als Nachfolger von Jupp Heynckes holen, aber sie zögerten zu lange damals und dann ging Tuchel zu Paris Saint-Germain und später zu Chelsea. Dort gewann der frühere Dortmunder Coach dann 2021 die Champions League. Im vergangenen September wurde er allerdings bei den Engländern dann dort entlassen und da kann ich mir vorstellen, dass in diesem Moment die Bayern schon in Versuchung waren, vielleicht jetzt mitten in der Schlussphase der Saison, das Aus gegenüber Nagelsmann sehr unschön, aber es ist dann doch Verständnis, denn sie wollten sich nicht noch einmal den Tuchel durch die Lappen gehen lassen.
Ja, und danke für diese neuesten Informationen aus dem Sport, aus dem Fußball von Bernhard Krieger. Und damit enden die Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend.